Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli. Powered by Rock Antenne Hamburg mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kahler.
Es ist ein ganz besonderer Tag, an dem wir heute unseren Podcast, den Sankt Podcast, aufnehmen. Mittlerweile ist es die Nummer
13.
13. Eigentlich 13 ist ja eigentlich eine Pechzahl, aber wir haben
Nein,
Glück.
Eine Glückszahl.
Ist es eine Glückszahl für dich?
Ja, ja.
So, okay, dann ist es eine Glückszahl. Wir sind glücklich, denn wir sitzen hier glücklich miteinander in einem Raum. Wir gucken aus dem Fenster und was sehen wir? Wir sehen das Trainingsgelände vom FC St. Pauli. Wir sind in der Kollaufstraße und können heute die nächsten Podcasts aufzeichnen. Und zwar hier vor Ort. Und das freut mich persönlich sehr. Allerdings muss man sagen, Corona-bedingt, wir sind alle getestet und wir halten hier alle Hygienemaßnahmen ein. Und das finde ich auch ganz wichtig. Und deshalb freuen wir uns heute, dass wir das erste Mal einen Spieler bei uns am Mikrofon am Tisch begrüßen dürfen.
Ja, Sven, du fühlst dich heute mal richtig wie ein Trainer oder Sportler oder sonst was. Du bist hier auf der Anlage, du siehst einen echten Fußballprofi und bisher hast du dir immer nur gehört und kennst sie aus dem Fernsehen. Heute triffst du mal einen live. Ich hoffe, es wird ein schöner Tag für dich werden, Sven.
Also es ist schon diese Vorfreude, weil ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und jetzt sitze ich hier und jetzt warten wir auf einen Spieler und zwar heute zu Gast bei uns im Podcast.
Wird unsere Nummer 27, nicht ich bin ja schon hier, aber David Otto wird uns heute Rede und Antwort stehen und ich freue mich sehr, dass wir ihn heute kennenlernen dürfen.
Bevor er bei uns ist, lass uns mal, das hört ja jetzt keiner, wie ist es denn für dich, wenn du so auf das Spielfeld guckst, wenn du diese Spiele siehst und da siehst du jemanden mit deiner Rückennummer spielen?
Ja, der steht natürlich im besonderen Fokus bei mir, ne? Also muss ich schon sagen, da schaue ich schon nochmal genauer hin, was der da so auf dem Platz treibt. Und nein, das ist ein, klingt jetzt doof, aber es ist so ein Kapitel. Ich habe viele Jahre die 27 getragen, aber das ist ja auch nicht mehr so, dass Nummern nicht mehr vergeben werden, sonst wären wir tatsächlich bald bei der Rückennummer 86 angekommen und das ist, glaube ich, nicht so
aber das
gewünscht
ist,
oder ich glaube sogar nicht mal erlaubt und ich glaube, es müssen tatsächlich die Nummern von 1 bis 40 oder sowas vergeben werden, bevor man dann in höhere Sphären kommt und ja, deswegen ist das so, dass da jetzt jemand anders mit rumläuft.
Ich würde es trotzdem mal thematisieren mit Ihnen. Also mindestens, wenn der jetzt mit David sitzt hier dir gegenüber und er trägt deine, die du getragen hast, die Rückennummer, das können wir auch gleich mal thematisieren.
Gucken, ob er Schienbeinschützer trägt.
Ja, das ist sicherheitshalber, ne? Du sitzt ihm auch noch gegenüber. Also, wie ist denn das für dich heute, wenn wir so in der Kollaufstraße sind? Du hast ja Jahre hier verbracht. Gefühlt war es ja eine halbe Ewigkeit, aber wie ist es so für dich, wieder denn hier so anzukommen und das Ganze so zu sehen?
Ja, es ist jetzt ja auch schon über 2 Jahre her, dass ich hier mich tagtäglich umgezogen und trainiert habe und es ist natürlich auch schon wieder ein bisschen was passiert und verändert und wir sitzen jetzt zum Beispiel hier in einem Raum, wo sich früher die Trainer drin besprochen haben und ihren kleinen Besprechungsraum hatten und viele Taktiktafeln an der Wand hängen und sitzen wir hier mit immer noch einem Bildschirm, aber schöner Fototapete von der Gegengerade.
Ein Teppich ist ausgelegt, eine Couch ist hier. Also das ist wirklich, ich fühle mich richtig wohl hier, ja, muss man wirklich sagen.
Wir bleiben einfach
hier. Wir bleiben einfach da, wir schließen uns einfach ein und machen einfach einen Podcast nach dem anderen. Aber tatsächlich, fußballerisch ist ja jetzt sozusagen einiges passiert. Wie ist es bei euch gerade bei den Frauen? Wie sieht es da aus? Wir reden ja mal gerne über das Thema.
Das läuft wie am Schnürchen, Sven, du. noch schwieriger Saisonstart mit vielen guten Spielen und wenig Punkten sind wir so langsam ein bisschen in Fahrt gekommen, haben weiterhin gute Spiele und ein paar mehr Punkte auf unserem Konto und die Entwicklung ist durchaus gut, positiv und wir haben ja keine Winterpause in dem Sinne, wie die Profis das haben, sondern wir spielen tatsächlich bis Anfang Dezember durch. Für alle, die den FC St. Pauli vermissen und keine Lust auf Weltmeisterschaft haben, kommt doch gerne mal bei uns an der Feldarena vorbei und supportet die ersten Frauen.
Ich rede ja mal gerne darüber, weil ich ja weiß, wie sehr du dich engagierst gerade in diesem Bereich. Wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut mit Familie, mit dem ganzen Trainings, mit den Spielen? Das ist ja nur eine Menge Zeit, die da drauf geht.
Ja, ich weiß gar nicht, wie oft, musste ich schon ein paar Mal erzählen, sowas funktioniert nur mit Familie im Background, Omas und Opas, die helfen beim Kinderhüten und ansonsten den ganzen Aufwand, den man macht, macht man ja gerne, weil ich Spaß daran habe und diesen Sport liebe und deswegen ist das auch okay, 3-mal, 4-mal die Woche bei Wind und Wetter rauszugehen und auf dem Trainingsplatz zu stehen, sich nicht zu bewegen und sich den Arsch abzufrieren und dann am Wochenende noch das Spiel dazu machen, manchmal in Hamburg, manchmal bis nach Meppen, macht man gerne.
Guck mal, wir haben ja bald, du redest ja über das Thema den Arsch abfrieren, sagst du ja mit Recht, es kommt ja langsam die Weihnachtszeit auf uns zu, es wird langsam kühler draußen. Und
langsam ist gut.
Naja, für uns ja, gefühlt schon. Wenn ich jetzt aber rausgucke, es könnte so Sommer sein gerade. Es ist, die Sonne strahlt hier auf die Bäume, das sieht schon toll aus. Wie ist es denn so, ihr spielt ja durch. Ich meine, das ist ja schon Mitte kalt, Dezember, ne? Dann haben aber wir, sehr kalt.
Ja, die Spielerinnen auf dem Platz, die bewegen sich ja. Ich hoffe nicht, dass denen kalt ist, aber wenn man draußen steht und zuschaut, das überlegt man sich schon, ob man zwei Pullis anzieht oder drei.
Ja, richtig. Ja, wir können es, wir haben die Pullis oftmals und wir können dann abends nach Hause gehen und können uns abends dann auch zu Hause tatsächlich in die warme Bude begeben. Viele Menschen können das nicht, es gibt viele obdachlose Menschen, bedürftige Menschen, die auf der Straße wohnen und für die engagieren wir uns ja Jahr für Jahr mit der großen obdachlosen Weihnachtsfeier mehr als eine warme Mahlzeit. 450 Bedürftige durften die letzten Jahre dann leider nur ihr To-Go-Päckchen abholen. Das war alles herzlich, es war auch alles toll, aber dieses Jahr soll es das erste Mal wieder stattfinden am 29. November mit Gästen in der Fisch-Auktionshalle. 450 sind sozusagen geplant. Du bist ja jedes Jahr dabei, also ich ja auch. Das ist ja für uns schon etwas ganz Besonderes. Und jetzt gehen wir mit großen Schritten drauf zu und es ist das erste Mal wieder, wo wir sie leibhaftig vor Ort auch, ja, wir können ihnen Freude und vor allen Dingen Zeit schenken.
Ja, das habe ich auch ein wenig vermisst in den letzten Jahren. Es ist ja nicht einfach nur so, da kommt jemand, man drückt dem was in die Hand und er geht wieder, sondern es waren tatsächlich auch die Gespräche, die ich für sehr, sehr wichtig empfunden habe mit den Menschen, die dort vor Ort sind. Und ja, das hat tatsächlich leider gefehlt und ich freue mich wirklich darauf, dieses Jahr auch bekannte Gesichter wiederzusehen und sich erneut und weiterhin auszutauschen.
Es gibt viele Möglichkeiten, wo man helfen kann. Man kann dabei sein, man kann beim Schmücken helfen, man kann tatsächlich auch am Abend selber helfen und man kann auch finanziell das Ganze unterstützen, denn die Kosten werden ja immer höher und wir müssen ja versuchen, das über das ganze Jahr hinweg zu schaffen, dieses Event zu finanzieren. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder jetzt gerade in dieser Jahreszeit das Leergut zur Rewe zu bringen und da wird das gesamte Pfandgeld wird gespendet für unser Event. Das gilt in allen teilnehmenden Rewe-Märkten hier in und um Hamburg und dieses Jahr das erste Mal haben wir ein Charity-Los und das freut mich ganz besonders. Es verkauft sich ganz gut, es ist ein Los, kauft man für 2 Euro, kann man auf unserer Seite von Rockantenne Hamburg und natürlich auch vom Frenzka Förderverein kaufen. 2 Euro kostet das Los. Tolle Preise kann man gewinnen und das Geld geht 1:1 in dieses Event. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, uns und die Aktivitäten vor Ort dann bei diesem Event zu unterstützen. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Alle Infos auf friendscup.de und auf rockantenne.hamburg natürlich auch. Also toll.
Ende November ist das soweit.
29. November. Apropos soweit. Er steht in den Startlöchern und man hört es draußen schon auf dem Flur. Es klackert und klackern heißt bei euch ja im Volksmund.
Na, es sind nicht die Schraubstollen.
Nee, es sind nicht die Schraubstollen.
Das Geräusch vermisse ich auch so ein bisschen. Lauf dann auch häufiger noch in meiner Freizeit in Schraubstollen, bring den Müll raus. einfach nur fürs Gefühl.
Ja, aber das ist ein anderes Gefühl. Es ist das Gefühl, als ob wir Badelatschen über dem Flur tackern. Weil die meiste Zeit als Spieler so hinterher nach dem Spiel verbringst du ja ein Badelatschen. Und die hören wir hier auch vor. Und vor dem Spiel natürlich auch. Und auch vor dem Training. Wir sind jetzt hier sozusagen soweit und die Badelatschen kommen auf uns zu, denn es ist Zeit für unseren ersten Gast des heutigen Tages.
Mehr als nur Profis. Die Spieler des FC St. Pauli. Der Mensch unterm Trikot.
Und da wir uns ja heute hier an der Kollaustraße befinden, wir haben eben die Badelatschen auf dem Gang gehört, freuen wir uns, dass jetzt hier bei uns David Otto sitzt.
Moin erstmal, David.
Moin.
David, sag mal, wie ist es eigentlich, dass, bevor wir jetzt über die Badelatschen reden, über all das, was uns sozusagen hier noch begleitet, weil Schneckes Erinnerungen kommen ja langsam wieder hoch, nicht nur bei Badelatschen, sondern das sind ja, wie viele Jahre warst du jetzt hier?
Hier an der Kollaustraße, ich weiß das gar nicht genau.
Du hast es mit aufgebaut, das Haus, oder?
12, ja, ich habe das alte auf jeden Fall mit abgerissen und für den Aufbau habe ich dann andere Leute was machen lassen.
Wie viele Badelatschen hast du tatsächlich gebraucht in der Zeit? Sind da irgendwelche flutsch gegangen?
Ich war da sehr sparsam mit, wenn man die immer gut desinfiziert und in einen oder anderen Tapestreifen drüber klebt, dann halten die auch ein paar Jahre.
Passt ja so ein bisschen. David, wir reden mal über deine Rückennummer. Also ich meine, du hast eine ganz besondere Rückennummer. Wie ist das eigentlich? Wie fühlt man sich mit einer Rückennummer Numero 27?
Ich muss sagen, fühlt sich sehr gut an. Ich mag die Nummer gerne. Ich habe sie zum ersten Mal jetzt hier bei St. Pauli. Davor hatte ich immer eine andere, aber gefällt mir gut.
So, jetzt reden wir über den, also ich meine, du sitzt dem ja nur gegenüber, ich meine, das ist der Fußballgott und du trägst die 27. Ist das so ein bisschen,
hast du dir so ein bisschen selber ausgesucht?
Ja, die habe ich mir selber ausgesucht, ja.
Siehst du, ich hatte nicht mal die Wahl damals, mir wurde die einfach so gegeben.
Okay. Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, wie man sich so fühlt. Hat man da so ein bisschen dieses Gefühl, ich muss da jetzt richtig was leisten? Oder hat man das automatisch immer?
Also ich glaube, das ist immer das Ziel. Über die Nummer muss ich sagen, so viel Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Ich versuche sie in Ehren zu halten, auf jeden Fall. Das kann ich sagen, aber ja.
Auf jeden Fall mit den Toren hast du schon, ich glaube, meine 50% erreicht. in sehr, sehr kurzer Zeit. Also ja, kann auch nur besser werden.
Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, da gehört ja nicht viel dazu. Ne? Aber ich sag das,
ich
hab's ja
selber
nicht
gesagt.
Ich meine, du warst ja hinten. Du warst ja nicht für vorne verantwortlich, oder?
Ja, ist ja jeder dafür verantwortlich, auch mal ein Tor zu schießen.
Du warst für mich der Gott. Also ganz ehrlich, du warst der Gott der Blutgrätsche, so kann man es auch mal nennen. Und es hat mir wahnsinnig gut gefallen, dir zuzugucken.
Gelbe Karten, mich, David, noch einige voraus.
Das hoffe ich nicht, dass du da hinterher kommst. David, wir wollen ein bisschen, lass mal die 27 jetzt nach hinten, aber nimmst du ein bisschen mit als so ein bisschen als Druckmittel, ne? Wir wollen ein bisschen über deine spielerischen Geschichten reden, über deine Vergangenheit. Schnecke hat sich wie immer vorbereitet. Ich finde, heute sehe ich dein Blatt nicht, was du heute bei dir hast. Weil
heute bin ich mit Laptop hier. Es waren zu viele Blätter. Okay. Lieber alles im Rechner gelassen.
Dann leg los, ich freue mich.
Ja, wir wollen gern mit dir ein bisschen über dich und deine Vergangenheit sprechen, dich ein bisschen besser kennenlernen und am besten fängst du einfach mal an, wie bei dir Fußball in dein Leben gekommen ist und wo du angefangen hast, Fußball zu spielen.
Ich glaube, angefangen Fußball zu spielen erstmal daheim im Garten mit meinem Papa und dann relativ schnell mit 4 oder 5 Jahren dann schon gesagt, ich möchte jetzt auch in den Verein, bitte. Mein Papa war am Anfang kurz so, weil er eigentlich aus der Leichtathletik kommt, muss das jetzt Fußball sein, aber relativ schnell war dann einfach klar, ich will das machen, hat er mich dann auch dorthin gebracht, und ich glaube, es war relativ schnell klar, okay, das liegt mir ganz gut. Ich weiß noch, mit meinem Opa hatte ich immer eine Vereinbarung, für jedes Tor, was ich schieße, kriege ich 1 Euro Taschengeld, und meistens lief das dann in den Bambini, E-Jugend, in den ganz jungen Jahren so, dass ich dann meistens 5-6 Euro jedes Wochenende einkassiert habe von ihm. Ja, das heißt, da war dann schon klar, okay, so verkehrt mache ich das nicht.
Damals konnte man mit 5-6 Euro noch einen ganzen Kiosk kaufen, gefühlt, oder?
So ist
da bist
das.
Du mit deinen Jungs in den Kiosk reingegangen und zack, alle hatten einen geilen Nachmittag, wahrscheinlich sogar eine geile Woche mit 5-6 Euro.
Alle hatten eine gute Woche, nur du nicht, weil du keine Tore geschossen hast.
Ja,
sorry.
Bei mir wärst du mit 2 Mark damals noch, hättest eine super Woche gehabt. Naja, okay.
Auf jeden Fall.
Früh das Talent bei dir gesehen für den Fußball. Wo, in welchem Verein hast du dann angefangen zu spielen?
Bei mir zu Hause in dem Ort, wo ich wohne, 1. FC 08 Birkenfeld. Das war dann, bis ich tatsächlich nach Hoffenheim ins NLZ gegangen bin, auch der Verein, bei dem ich die ganze Zeit gespielt habe.
NLZ in Hoffenheim? Erzähl mal, wie ist das da so? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein, hier bei St. Pauli, wie immer das Talenthaus, ist das ähnlich oder ist das doch ein bisschen was anderes?
Ja gut, also für mich war es dann erstmal so, der Schritt von zu Hause weg, da war lange erstmal die Frage, ist das überhaupt möglich, ist das überhaupt stemmbar, weil mit 13 war noch nicht die Frage, in eine Gastfamilie oder gar ins Internat zu ziehen, sondern wenn dann, hätte mich jemand fahren müssen, und dann war am Anfang eigentlich das Ding von meinen Eltern, dass das gar nicht möglich ist, und da muss ich sagen, war ein Riesenvorteil für mich an dem NLZ in Hoffenheim. Dort gab es einen Bustransfer, der mich dann einfach 1,5 Stunden weg von Hoffenheim abgeholt hat und jedes Mal zum Training gefahren hat und zurück, weil meine Eltern ansonsten, beide sind voll berufstätig, da wäre keine Zeit gewesen, um jeden Nachmittag und Abend auf der Straße zu verbringen.
Das muss man sich mal überlegen. Ich meine, du kannst das beste Talent sein, du kannst noch so genial sein, und oftmals hängt es dann an solchen Sachen, ne? Also ich meine, wenn man sich das mal so überlegt.
Ja, Wahnsinn. Also hier gibt es ja auch einen Fahrdienst, klar. Aber ich hatte das dann verwechselt mit dem Internat. Also NLZ war dann natürlich nicht Internat, sondern du hast weiter zu Hause gewohnt, wurdest dann aber gefahren. Ja, ist natürlich auch eine Hürde und ein Hindernis für den einen oder anderen Jugendlichen, von zu Hause zu einem ambitionierten Verein zu kommen.
Na, da geht es ja auch schon finanziell los etc. Da kann man jetzt ins Detail gehen. Also man kann noch so gut sein, oftmals klemmt es. Bei dir Gott sei Dank nicht, es hat ja dann funktioniert. Und Schnecke fragt ja nicht ganz ohne Grund. Was hast du so mitgenommen aus dieser Zeit?
Ich glaube, gerade am Anfang waren es ein paar harte Lektionen, muss ich sagen. Einfach, ich hatte in dem ersten Jahr, das war die U14, hatte ich Urlaub gebucht gehabt. Oder es war ganz normal, man fährt im Sommer mit seinen Eltern in Urlaub. Wir waren meistens sogar ein Stück länger im Urlaub, manchmal 2-3 Wochen. Und auf einmal musst du zu Hause bleiben vom Urlaub. Beziehungsweise im ersten Jahr bin ich noch mitgegangen und habe dann relativ schnell zu verstehen bekommen, du kannst das machen, aber dann spielst du nicht. Also die ersten Spiele saß ich dann auf der Bank und dachte mir, woher kommt das jetzt? Also so das war einfach eine ganz andere Welt. So diese Disziplin, man muss pünktlich sein, wenn du dann doch mal 5 Minuten zu spät zum Treffpunkt kommst, ja, dann spielt halt jemand anderes, der pünktlich war. So und diese Dinge zu lernen, das war schon am Anfang hart, aber im Endeffekt war es auch wichtig, weil genau darauf kommt es an. Man muss verlässlich sein, pünktlich sein. Diese ganzen Dinge, auf die wird dann auch später im Profibereich Wert gelegt und die bekommst du dann eben ganz schnell eingeimpft.
Wie hoch ist dein Fokus jetzt gerade? Also ich kenne das ja, ich habe ja Schneck und ich haben ja nicht, also unweit voneinander gewohnt und ich habe ja auch mit einigen Spielern, die vorher beim Verein gespielt haben, zusammen gewohnt in der Nähe und die haben ja auch während des Urlaubs immer den Fokus gesetzt auf Laufen gehen, Sport gehen, wo andere unterwegs waren und was trinken waren und ich meine, da gehört ja schon eine gewisse Art an Disziplin dazu und das war ja sozusagen die Grundsteinlegung für dich, oder? Und wie viel nimmst du jetzt mit in der jetzigen Zeit an Disziplin?
Ja, auf jeden Fall nehm ich da viel davon mit. Also genau wie du sagst, meine Freunde waren dann auch im Sommer, man hat Ferien, 6 Wochen, da geht man viel irgendwie ins Freibad oder feiert dann, je älter man wird, irgendwann kommen dann auch die Partys dazu und so. Und bei mir war dann halt Spiel am Wochenende und nichts mit all dem. Und man muss da schon für sich dann ganz klar, glaube ich, einfach festlegen, will ich diesen Weg so gehen oder nicht? Und glaube ich, jeder, der den weitergeht, der hat sich ganz klar dafür entschieden, dass er das machen möchte, aber natürlich bringt man gewisse Opfer dann auch auf diesem Weg. Für mich hat sich's nie so angefühlt als Strafe oder wie auch immer, weil ich das einfach aus Überzeugung so gern gemacht habe und genau wusste, dass das mein Weg so sein soll. Und das hilft natürlich jetzt auch, dass man dann eben diszipliniert ist, wenn man im Urlaub ist, nicht nur das isst, was man möchte, und mit 5 Kilo mehr zurückkommt.
Jetzt guck mal Schnecker, der kann das im Club. Ich weiß, wie hast du das damals gemacht mit diesen? Ihr habt doch so eine Armbänder gehabt, hat man noch gecheckt, ob du jetzt gelaufen bist oder nicht. Ich meine, heute können wir drüber reden,
ist verjährt. Ja, ich bin immer zum Nachtischbuffet gelaufen. Also das war mein, nein, natürlich. Ich kann da gewisse Parallelen schon erkennen und mich gerade so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die Zeit, wo ich auch noch in meinem Urlaub laufen gehen musste. Und klar, man macht das gerne, weil man ja auch Ziele und Wünsche hat. Aber ich kann auch sagen, so in der Zeit danach ist das auch mal ganz nett, in Urlaub zu fahren, ohne laufen,
ohne laufen zu gehen.
Ne, das kennst du, Sven.
Ich kenne das ja. Ich mache ja nur Sporturlaub. Grundsätzlich. Also ja, frühmorgens Fitnessstudio, abends Fitnessstudio, gehe zwischendurch laufen, walken. So, wir wollen noch ein bisschen über, dann ist ja das ganze Thema in der Zeit vorbei, dann ging es ja zu den Vereinen und immer höher, jetzt bist du ja nur beim FC St. Pauli. Wie kam es dazu?
Ich glaube, für mich war jetzt im Sommer einfach ganz klar, nach 3 Jahren Leihe immer von Hoffenheim ausgeliehen zu sein, war mir eigentlich klar, ich möchte fest wieder einen Verein haben, zu dem ich gehöre, nicht dieses Leihthema einfach mal beenden, weil es schon was anderes ist, du kommst gerade erst so richtig an, fühlst dich wohl, hast die Jungs kennengelernt und dann fängt schon wieder die Zeit an, in der du weißt, in 2 Monaten bin ich schon wieder weg. Normalerweise. Klar, bei mir waren jetzt beide Laien länger als 1 Jahr, aber oft ist es ja auch nur auf 1 Jahr angelegt. Und da habe ich gesagt, ich möchte wirklich wieder ja, so ein Stück weit eine feste Heimat finden, einfach auch die Zeit haben, mir die Zeit geben zu können, mich entwickeln zu können. Und deswegen war dann für mich klar, ein fester Schritt. Und als St. Pauli dann als Möglichkeit sich aufgetan hat, war ich sofort Feuer und Flamme und habe gesagt, okay, das ist genau der Rahmen, genau der Verein, der, glaube ich, jetzt für meine Entwicklung perfekt passt.
Bist du zu Hause angekommen? Fühlst du dich jetzt zu Hause?
Auf jeden Fall. Also in der kurzen Zeit, wenn man das so schon sagen kann, ich fühle mich total wohl in der Mannschaft, aber auch in der Stadt. Was mir auch wichtig ist, nicht nur ich, sondern auch meine Freundin, wir zusammen fühlen uns hier wohl und fühlen uns angekommen einfach.
Jetzt haben wir natürlich meine Standardfrage, die ich mal gerne stellen möchte. David, was ist denn für dich, was ist das Besondere an diesem Verein, für dich persönlich?
Ich glaube, so diese Nähe untereinander, klar auch die Fans, die da dazugehören, das Gesamte einfach, du, egal wo du hinkommst, du fühlst dich sofort wohl, du wirst aufgenommen, die Gespräche sind sofort, als würde man sich schon länger kennen und das finde ich einfach sehr besonders.
Absolut, ne?
Ich wollte noch einmal ganz kurz, bevor du jetzt hier zu Hamburg und St. Pauli abdriftest, nochmal fragen. Bundesliga hast du auch gespielt?
Ja.
3 Spiele, 3 Siege.
Hat er sich nicht gut vorbereitet, guck mal.
Das ist eine beeindruckende Statistik. Ist Bundesligaspielen für dich nochmal was anderes gewesen als so in der zweiten Liga?
Ich glaube schon, dass es gewisse Unterschiede gibt. In der zweiten Liga ist alles sehr, sehr viel körperlicher. Du bist sofort im Zweikampf. In der Bundesliga hast du vielleicht manchmal sogar einen Tick mehr Zeit, den Ball anzunehmen. Aber dann natürlich, danach wird es noch schwieriger, sich dann durchzusetzen, weil die Qualität vielleicht noch einen Tick höher ist. Für mich war es damals so, dass wahrscheinlich die Spiele fast schon zu hoch waren vom Niveau. Ich durfte mitspielen und das war eine tolle Erfahrung, aber so, dass ich jetzt sagen kann, ich konnte da wirklich auch großen Einfluss nehmen, hatte ich noch nicht das Gefühl. Deswegen war dann für mich genau richtig, erstmal den Schritt in die zweite Liga zu gehen und da dann Fuß zu fassen.
Du hast noch ein paar Jahre Zeit, um wieder in die Bundesliga zu kommen.
Genau.
Sven.
Ich höre euch beingespannt zu, so zwei Experten, ich finde das immer toll. Und jetzt sehe ich euch das erste Mal ja auch sozusagen. Dich habe ich ja sonst immer gesehen, aber deinen Gesprächspartner sehe ich jetzt. Und ich finde das schön, wenn der mal dieses Lächeln in den Augen hat. David, guck ihn dir an. Wenn er das Lächeln in den Augen hat, wenn er über Fußball redet. Bist du auch so ein Typ, wenn du so einen Ball siehst, irgendwo, dass du sofort sprinten musst, egal, wenn du privat mit einer Freundin im Stadtpark bist, siehst einen Ball, musst dahin? Ist das so eine Eigenart von Fußballern?
Ja, ich glaube schon. Also bei mir, ich würde sogar sagen, es geht nicht mal nur um Fußball. Wenn dann Volleyball gespielt wird oder egal was, wäre ich auch sofort dabei. Also einfach alles, was mit Ball zu tun hat, macht Riesenspaß.
Es ist, ich finde das aber toll, dass du dich bei uns beiden Experten hier trotzdem so an dem Gespräch beteiligst.
Ja, deswegen würde ich jetzt gerne das Sportliche auch mal ganz kurz dahin fliegen lassen und würde gerne zum Thema Privat kommen. Das kann ich am besten.
Ja,
wir haben uns ja so ein paar Rubriken ausgedacht und dieses Jahr gehen wir mal ein bisschen wir gehen mal ins Detail. Was ist das Verrückteste, was dir jemals in deinem Leben passiert ist, wenn du zurückdenkst?
Er sitzt gerade hier mit uns an
einem Tisch. Na gut, das ist unbestritten, aber so, gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, Wahnsinn.
Im Lotto gewonnen und nicht abgeholt oder irgendwie.
Ja, das ist schon jetzt schwierig, ne? Diese Frage ist schon eine Sensation, komm, bitte.
Können wir sonst auch erstmal hinten anstellen.
Wollen wir die hinten anstellen? Vielleicht sagst du im Nachhinein, wenn wir fertig sind, das Verrückteste, das Sensationellste, was war, ich will dir die Antwort jetzt noch nicht in den Mund reinlegen, aber könntest du nachher ja was sagen. Gibt es einen Spitznamen? Hast du einen Spitznamen?
Dave, wenn dann. Okay, es wird jetzt nicht so häufig benutzt, aber so
vielleicht. Würdest du gerne so heißen würden? Weil viele hören ja unseren Podcast, würdest du gerne dann so heißen würden?
Nein, also ich finde David ist schon gut so.
Gibt es besondere Talente? Das habe ich Schnecke mal gefragt und da gab es eine Null-Antwort. Gibt es dann besondere Talente, die keiner wissen darf bei dir? Also bist du jetzt zum Beispiel perfekt im Mensch ärgere dich nicht spielen oder bist du perfekt im Motorradfahren oder gibt es irgendwas, wo du sagst, komm, da bist du richtig, das ist der Wahnsinn?
Ich glaube, wenn man meine Familie fragen würde, Memory spielen. Keinen Spaß. Also alles, was ich bisher gehört habe, wenn vorgeschlagen wird Memory, dann hat jeder schon gesagt, nee,
das mit lassen ihm, wir lieber. Mit ihm lieber nicht.
Kannst du also gut vielleicht kann man merken. Das dann. Ja, ich glaube schon, ja.
Das gibt es irgendwas, was du überhaupt nicht leiden kannst? Also gibt es irgendeine Eigenheit, wo du sagst, da kannst du überhaupt nicht mit um?
Ich glaube, Arroganz, so wenn man mit jemandem, wenn jemandem einem nicht auf Augenhöhe begegnet, das mag ich gar nicht, weil du kannst noch so groß und toll sein und so viel erreicht haben, aber du kannst trotzdem jedem Menschen mit Respekt begegnen. Das mag ich gar nicht, wenn ich das merke, dass der Gegenüber diesen Respekt nicht zeigt.
Sven, diese Frage hättest du dir zum Schluss aufheben müssen.
Ich habe doch noch genug. Kannst du gut beim Spielen verlieren, weil du gerade über das Spielen gesprochen hast? Bist du so ein toller, genialer Verlierer?
Nee, also gar nicht, aber ich muss sagen, mit der Zeit habe ich ein Stück weit gelernt, damit umzugehen. Also innerlich brodelt es dann, aber zumindest nach außen hin nicht das Spielbrett umschmeißen. Oder.
Sven ist dafür halt ein ganz guter Verlierer, der verliert.
Ja, immer. Eigentlich normalerweise würden wir jetzt hier schneiden, aber das schneiden wir nicht. David, sag mal, gibt es irgendeinen Menschen, wo du sagst, mit dem würdest du gerne mal einen Tag tauschen? Und würdest gerne mal einmal so Mäuschen spielen in sein Leben reingucken? Vielleicht ein Popstar oder irgend so ein bisschen Rockstar oder so? Oder gibt es einen anderen Fußballspieler, wo du sagst, oh, würdest gerne mal einmal so ein Ronaldo oder oder ein Schnecke, ja, weiß ich nicht, gibt's?
Ich glaube, was mich so interessieren würde, so irgendein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, um einfach zu wissen, wie denkt der, wie kommt das zustande, auf was achten solche Leute einfach so, mal einen ganz anderen Blick zu bekommen.
Ist ja auch, wenn du das mal überlegst, für uns Profifußballer oder ehemalige Profifußballer, wir haben halt ein komplett anderen Tagesablauf als jemand, der irgendwie in einem anderen Job oder Beruf ist.
Genau. So für so viele Leute dann auch irgendwo verantwortlich zu sein, eine ganze Firma leiten zu müssen, ja, glaube ich, ist halt einfach eine ganz andere Verantwortung. Und wie Schneck gesagt, es ist halt von morgens ganz früh bis abends spät wahrscheinlich dauerhaft unter Strom stehen und
vielleicht sowas mal gut, mal so einen Exkurs zu machen. Also einfach mal sagt, man macht einfach mal einen Tag mit immer in den Fußstapfen von jemand anders. Ich finde das eigentlich eine gute Idee.
Ihr könnt ja vielleicht mal Jobs tauschen für einen Tag.
Aber ich weiß nicht, was, aber bitte nicht zum Spieltag, weil das wäre für dich nicht so gut, glaube ich. Aber ansonsten du, vielleicht so ein freier Tag oder so, das wäre auch nicht
Tag, den
schön.
Nimmst du, ne?
Mit so einer Freundin spazieren gehen ist ja auch nicht schlecht. Aber machen wir zum Thema Freizeit. Was machst du, wenn du Zeit hast? Jetzt gerade in Hamburg, bist du so eher der Couch-Typ, der zu Hause sitzt, oder gehst du raus und machst irgendwas, bist du aktiv?
Na, ich glaube schon, Couch-Typ bin ich eher nicht. Wenn überhaupt, dann nach einem Training, einem anstrengenden oder gerade Doppeltrainingstagen, dann ist es schon eher die Couch. Aber an sich, wenn ich Zeit und Kraft habe, dann sehr gerne raus mit meinem Hund gerne irgendwie.
Oh, was hast du für einen Hund?
Ein Labrador.
Ach, wie süß. Ja. Wie alt?
2,5.
Oh, der braucht ja noch richtig schön Zuneigung und schön noch immer raus im Gebiet, ne?
Ja.
Und lass mich raten, deine Freundin macht viel mehr mit dem Hund.
Weiß ich nicht. Klar, sie verbringt mehr Zeit mit ihm, weil ich natürlich häufiger im Training bin. Aber ich glaube, was so die Freizeit draußen angeht, da gehen wir meistens auch einfach zusammen. Weil das dann einfach schön ist, alle zusammen Zeit zu verbringen. Man sieht, wie er dann Spaß hat am Spielen. Und ansonsten auch einfach mit Freunden, ob das Bowling spielen, Escape Room. Also egal was, auch da gerne viele Spiele. Irgendwie Aktivitäten, wo du was zu tun hast. Da bin ich immer dafür zu haben.
Gibt es irgendeinen Gegenstand, der dir ganz viel bedeutet? Also so ein Talisman, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, komm, das ist es, das hast du zu Hause, oder das hast du immer beim Spiel mit vielleicht, oder wenn du im Bus bist oder so?
Also der einzige Gegenstand, den habe ich jetzt auch an, das ist so ein Armband.
Habe ich
mit meiner Freundin zusammen, mit
Siehst
demselben
du?
Symbol. Das bleibt Perfekt. Auch beim Spiel tatsächlich dran. Das wird dann abgetaped.
Genau. Siehst du, hast du doch ein Glücksbringer vielleicht, ne?
Vielleicht, ja.
Bist du so ein Zocker? Bist du so, die meisten Spieler, ich habe ja viel gelernt, die zocken ja immer. Die sind ja so am Zocken und dann machen sie FIFA und machen dit und dit. Bist du da auch so ein aktiver Spieler?
Ich spiele ab und zu mal ganz gerne, aber ich glaube jetzt wirklich, dass ich sehr viel Zeit damit verbringe, ist einfach nicht die Möglichkeit dazu da. Wie gesagt, dann habe ich meinen Hund und denke dann, lieber er kommt nochmal eine Stunde oder zwei raus. Da bleibt dann einfach wenig Zeit, um noch zu zocken, aber macht trotzdem Spaß.
Macht trotzdem Spaß. Ja. Schnecke, du hast ja mittlerweile geübt. Wir haben früher mal zusammen FIFA gespielt und er hat immer verloren. Selbst da hast du gewonnen. Also ich verstehe es nicht. Hey, du warst beim FIFA besser als auf dem Platz.
Sag mal, was ich nicht gewonnen habe.
So, hast du noch Fragen? Ich habe noch, ich bin so aufgeregt, ich habe noch ein bisschen was hier.
Sven, du hast hier freie Leine, lange Leine, gib Gas.
Die 27, Jetzt ist eine Schnellraterunde. Machen wir sozusagen nicht Schnellrate, sondern eine Schnellantwortrunde. Ich stelle dir jetzt oder sage dir zwei Sachen. Du musst dich schnell entscheiden für eins von den beiden.
Entweder oder.
Alles klar. Schnecke oder Sven?
Schnecke.
Aha. So, dann hat sich diese Fragerunde jetzt auch erledigt. Nein, es geht jetzt los. Müsli oder Cornflakes?
Müsli.
Berge oder Strand?
Strand.
Sushi oder Hamburger?
Sushi.
Lesen oder Fernsehen?
Fernsehen.
Jetzt pass auf. Rock oder Hip-Hop?
Hip-Hop.
Oh, hätte nicht gedacht. Okay. Hi jetzt. Nee, das lassen wir lieber weg. Das ist was Falsches. Das hat mir Schnecke wieder runtergerübelt hier. Ich habe noch eins. Warte, willst du noch was sagen?
Nee, ich sag, dass du zu Potte kommen sollst.
Ja, Entschuldigung mal. Spaghetti oder Pizza?
Pizza.
Kino oder Theater?
Kino.
Ausschlafen oder früh aufstehen?
Ausschlafen.
Kaffee oder Tee?
Tee.
So, ne, pass auf. Hunde, Katze hat sich erledigt. Fahrrad oder Auto?
Auto.
Chaos oder lieber Ordnung?
Eher Chaos.
So, jetzt kommt Schneckes großes Thema. Kannst kochen? Wir machen dieses Kochbuch hundertprozentig noch. Schnecke, wir machen das Kochbuch von allen Spielern. Das ist einfach Rezepte von, was kochst du am liebsten? Weil wir machen ja immer zum Schluss, wir lassen uns ja immer einladen zum Essen. Bis jetzt hat uns noch keiner das wirklich wahrgemacht. Jeder erzählt immer ganz brav im Podcast, ja, ich koche für euch. Bis jetzt hat noch keiner gekocht. Oder warst du schon wieder mit irgendjemand essen?
Mit allen.
Aber. Was kochst du denn? Worauf hast du Lust, wenn du so kochst?
Also ich probiere gerne auch Sachen aus. Ich glaube, wenn ich jetzt Gäste einladen müsste und ein Gericht zubereiten, was ich gut kann, Rinderfilet mit Kartoffelpüree und Bratensauce.
So, das ist ein optimaler Abschluss, weil dann kriege ich jetzt gleich Hunger. Was gibt's eigentlich jetzt? Du beginnst jetzt gleich mit Training. Was ist, liegt jetzt heute an noch bei dir?
Ich habe vorher jetzt noch kurz Behandlung.
Ja.
Einmal durchchecken lassen beim Physio vom Spiel, so die letzten Nachwehen beseitigen lassen und dann vorbereiten, bisschen Aktivierung und dann geht's los.
Dann kann ich eigentlich nur sagen, wir wünschen dir ein gutes Training. Viel Glück beim nächsten Spiel. Vielen Dank für ein sehr sympathisches Gespräch.
Und ich habe viel erfahren. Danke, David, dass du bei uns, dass du Zeit hattest und dass wir sozusagen über all das mal reden dürfen. Es gibt noch genug zu erzählen, aber die Zeit ist um. Das ist einfach das Problem.
Schade. Muss ich vielleicht mal wiederkommen.
Rinderfilet hast du gesagt?
Ja.
Oh, mit Kartoffelbrei. Und Sven, dazu Soße. Wenn ich darüber nachdenke. Okay, wir kommen zum nächsten Thema, aber Dankeschön an dieser Stelle. Rinderbraten.
Mehr als nur Fußball. Der Verein FC St. Pauli und die Abteilung des Monats.
Wir haben ja noch jemanden, und das ist ja ganz schön, wir sitzen ja in der Kollerstraße hier auf dem Trainingsgelände vom FC St. Pauli und wir dürfen heute sozusagen einmal von hier aus rausschalten in die Welt.
Sonst immer nur schalten wir zur Kollerstraße.
Genau. Sonst ist er meistens irgendwo unterwegs. Aber jetzt ist es ja was Besonderes. Normalerweise gibt es ja die sporttreibende Abteilung, die wir immer vorstellen vom FC St. Pauli. Aber, wie hast du es hier gerade so schön gesagt, wir wollen noch ein bisschen einen Weitblick haben, was den Verein betrifft, oder?
Ja, es gibt so viele Bereiche des Vereins, die wir hier noch vorstellen können, beziehungsweise über die es redenswert ist, sich zu unterhalten. Und deswegen haben wir Alex heute mal woanders hingeschickt.
Und er hat es wirklich spannend gemacht, denn wir beide wissen bis jetzt nicht, wo seine Reise hingegangen ist. Wir sind wirklich gespannt und demzufolge, weißt du schon wieder?
Ich weiß das schon.
Das geht
ja, ich habe ja mal, ich kenne ja ein paar Leute.
Ich würde sagen, Bühne frei für unseren FC St. Pauli Reporter, für Alex Heger.
Kurzer Blick auf den Unterrichtsplan. Heute mal Geschichte. Heute kein Sport, keine sporttreibende Abteilung des FC St. Pauli, sondern ein eigenständiger, eingetragener Verein, nämlich 1910 e.V. Und jeder, der hier am Stadion mal vorbeigegangen ist, der wird es gesehen haben, natürlich die Weinbar. Und dahinter verbirgt sich das FC St. Pauli Museum. Und da steckt jede Menge Geschichte natürlich drin. Und kaum ein anderer kennt sich so gut aus mit der braun-weißen Kiezkicker-Geschichte wie Christoph Nagel. Moin.
Ja, moin und herzlich willkommen im FC St. Pauli Museum. Ja, wir sind hier in der Gegengrade im Erdgeschoss. Ich bin hier im Museumsteam für das Kuratorium zuständig und Kommunikation auch. Und bin eins von 6 Vorstandsmitgliedern. Also ich habe das Ganze auch mitgegründet. Und Kuratorium, muss man vielleicht sagen, das sind die Leute, die sich die Ausstellung ausdenken. Das heißt also, wenn hier jetzt Texte hängen zum Kiezbeben, unserer Dauerausstellung, dann sind die von mir und ich kann auch aussuchen, welche Bilder wie groß wo hängen und so weiter. Und wichtig aber, großes Museumsteam, ganz, ganz viele Leute, die hier mithelfen, viele von denen auch ehrenamtlich. Und sonst wäre das alles nicht zustande gekommen, denn sonst wäre das alles, wo wir jetzt durchlaufen, nicht nur die 1910 Weinbar, sondern auch die ganze Dauerausstellungsfläche, eine riesen Polizeiwache geworden. Das war vor 10 Jahren die Auseinandersetzung, die wir erstmal gewinnen mussten. Wir haben es aber geschafft. Die Polizei hat draußen ihren hübschen Pavillon und wir haben hier drin unser kuscheliges Museum.
Wie lief dieser, ich sag mal, Konflikt oder diese Diskussion ab? Also es ist ja schon ein gewaltiger Unterschied, ob man sagt, hier konnte eine Polizeiwache in das Stadion rein, was ja sowieso schon im Hinterkopf ein eigentlich abstruser Gedanke ist, oder man packt hier die Geschichte des Vereins rein.
Das war tatsächlich eine Sache, die so um 2010 rum den Leuten dann auch so richtig aufgefallen ist. Was du da alles erzählen kannst, 100 Jahre FC St. Pauli, Wahnsinn. Dummerweise hatte da der frühere Präsident des FC St. Pauli, Corny Littmann, schon so ein Versprechen gegeben, und zwar der Stadt, dass man hier eine Polizeiwache machen kann, auch für den Dom und eben auch für die Spiele des FC St. Pauli. So, und das ist natürlich dumm, weil so ein Versprechen musst du natürlich halten. Und die Stadt hat dann auch gesagt, mit einer Bürgschaft helfen zu wollen. Man stand da jetzt also im Wort. Aber ich will Corny da auch nichts Böses, weil als er das gesagt hat, haben alle gedacht, oh, wir haben ja so viel Platz, das Museum kann ja, was weiß ich, die ganze Nordtribüne oder sonst was bekommen. Das hätte alles aber nicht funktioniert. Und Zeitsprung 2 Jahre später, 2012, war dann vollkommen klar, verdammt, also entweder das Museum kommt hier hin, wo wir jetzt zusammen stehen, oder das Museum wird nichts. Und das war insbesondere nach dem 100. Geburtstag eine Sache, die sich die Leute nicht mehr vorstellen konnten. Weil inzwischen haben die alle verstanden, was man da alles erzählen kann. Und parallel kam dann auch Stimmen dazu, wie zum Beispiel von unseren Nachbarn, dem Fanladen, das ist das Fanprojekt des FC St. Pauli, die gesagt haben, hey, also unsere Arbeit können wir echt schlecht machen, wenn die Polizei direkt neben uns als Nachbar einzieht.
Also alleine schon in der Gründung und in dem Gedanken hier, das Museum aufzubauen und reinzubauen, quasi die Geschichte hinter der Geschichte in der Geschichte.
Und wir sind auch ein Museum mit Geschichte, ist auch wichtig, muss man den Leuten auch immer ein bisschen mitgeben. Deswegen hast du auch eben gesehen, riesengroße Wand mit roten Fahnen, wenn man reinkommt. Das war die Choreo tatsächlich, eine ganz Stadion-Choreo für ein Museum. Museum Stadt Goliath-Wache hat es damals geheißen, Anspielung auf die David-Wache natürlich. Und das war wohl die weltweit erste Ganzstadion-Choreo tatsächlich für ein Museum. Sind wir immer noch stolz drauf, deswegen hängt das also hier vorne in unserer Weinbar. Ja, und jetzt sind wir ja schon einen Raum weiter und die Hörerinnen und Hörer können das jetzt vor ihrem inneren Auge dann vielleicht sehen. Wir sind jetzt hier also ein bisschen in die 70er Jahre eingetaucht.
Und schön der Fliesentisch und ja, farblich, also orange-rot. Ist auch schon
wieder cool jetzt, ne?
Mittlerweile wieder voll in.
Ja, könnte also auch eine Kneipe in der Schanze sein. Das ist so ein bisschen unser Wohnzimmer zwischen der Zeit, weil unsere Hauptgeschichte im Kiezbeben, die beginnt Ende der 70er Jahre. Wir erinnern hier aber auch nochmal an das, was vorher war, ne, an den FC St. Pauli, der ja schon vor 1910 sogar schon in einem Turnverein wurde gekickt. Dann gab es, wäre er beinahe deutscher Meister geworden. Viele tolle Geschichten könnt ihr hier auch schon erleben. Aber hauptsächlich sagen wir so, das ist der Verein vor dem großen Knall, vor dem Kiezbeben. Und der ist so ein bisschen gemütlich beschaulich eher gewesen wie dieses Wohnzimmer. Und dann macht's Bumm und der Verein verändert sich. Und so dieses Bumm, das machen wir jetzt mal zusammen. Vorsichtig, geht abwärts im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht in der Fläche, aber in der Liga. So, also wo wir jetzt sind, ist es halt ganz schön dunkel und leer. Aber die Bilder sind trotzdem toll und heute unglaublich. Also man sieht hier leere Tribünen, man sieht ein Trikot, wo der Sponsor übernäht ist. Man sieht übermalte Werbebanden. Und man sieht so eine Atmosphäre, die halt von so einem ausverkauften Millerntor-Stadion heute doch relativ weit entfernt ist. Man sieht leere Kassen und selbstgemachte Stadionzeitungen. Und das hat seinen Hintergrund. Wir wollen als Fußballmuseum nicht nur von den guten Zeiten erzählen. Andere machen das zum Teil, die erzählen nur von Meisterschaften und so. Dann hätten wir bekanntlich nicht viel zu erzählen. Nee, unsere Geschichte fängt tatsächlich beim Absturz in die dritte Liga an. Der FC St. Pauli war beinahe pleite. Man hatte ihm die Lizenz weggenommen. Und deswegen sieht das dann also so aus, wie es hier ausgeht. Da kommen ein paar hundert Leute zum Spiel. Das ist dann nicht mehr so interessant. Und der Verein muss also gucken, wie kommen wir da wieder raus. Also es ist wirklich also mit um Haaresbreite an der Insolvenz vorbei.
Man sieht es auch hier auf diesem großen Bild hier an der Wand. Also der Rasen hat da auch schon mal auf jeden Fall bessere Zeiten gesehen. Ne?
Ja, der war genauso, wie man das noch in Erinnerung hat. Heutzutage ist der Rasen ja wirklich fast schon erschütternd gut, muss man sagen. Da, also kriege ich manchmal, falle ich fast in Ohnmacht, was das für ein herrlicher englischer Rasen ist. Respekt ans Greenkeeping natürlich. Hier siehst du aber auch, was du tun musst, wenn du halt eigentlich quasi kaum Sponsoren hast. Es gibt hier auch so ein kleines Horrorkabinett, kann man sagen. Man sieht hier ein großes Bild zum Beispiel von zwei Elefanten und die stehen auf dem Rasen des Millerntor-Stadions und machen Kunststücke.
Zwei wirklich große, ausgewachsene Elefanten sieht man hier, die auf den Hinterbeinen am Mittelkreis stehen und der Dompteur davor.
Ja, heute wäre das undenkbar. Undenkbar wäre auch ein Plakat von einem Spiel gegen Lübeck, wo die Motorradsensation Weltrekorder Jürgen Baumgarten zeigt todesmutige Attraktion. Das ist genauso groß wie das Spiel auf diesem Plakat aufgedruckt.
Da weiß man, deswegen man ins Stadion gelockt wurde.
Also so ist es. Damals zog der Fußball nicht so. Jedenfalls hatte die Geschäftsführung Angst und man wollte mehr Zuschauer haben. Das war so gut wie die einzige Einnahmequelle zu der Zeit. Also hat man Sachen gemacht, wo die Leute heute auf die Barrikaden gehen würden. Also in mancher Hinsicht war der FC St. Pauli zu dieser Zeit, Anfang der 80er Jahre, irgendwie sogar kommerzieller als heute, weil natürlich, es muss ganz viel Geld verdient werden. Heute gibt es Logen und Business Seats, gab es damals nicht. Aber solche Aktionen würden heute von der Fanszene nicht mehr toleriert.
Da haben wir auch noch was wahrscheinlich auch nicht mehr so unbedingt akzeptiert werden würde. Denn ansonsten hier die Trikots, die man sieht, da zieht sich das Thema, was wir natürlich sonst auch immer kennen, durch. Ne? Die braun-weißen Trikots. Aber was haben wir hier hängen? Was ist das denn für eine optische, also...
Ja, ich habe ein kleines Horror-Kabinett versprochen und das gibt's auch. Ein blau-weißes FC St. Pauli-Trikot. Und das ist echt. Das hat es tatsächlich gegeben.
Schon blau-silber glänzend irgendwie, ne?
Ja, es zieht einem wirklich die Schuhe aus. Also, aber das hing auch einfach mit keine Kohle zusammen. Da hat einfach ein Sponsor Geld gegeben und dessen Farbe war nun mal blau-weiß. Und dann war das Sondertrikot für eine Afrika-Reise, die der FC St. Pauli mal gemacht hat. Auch eine ganz tolle Geschichte für sich. Und dann sind die halt in blau-weiß angetreten. Also da kannten die da nichts. Sie mussten ja irgendwie was anziehen und ja... So ist dann also dieses sonderbare Trikot zustande gekommen. Man kann natürlich lange nicht jede Geschichte erzählen. Man sieht ja noch viel, viel mehr. Man sieht natürlich, wie der Totenkopf zum Verein war übrigens. Da laufen wir jetzt gerade vorbei. Riesengroße Totenköpfe. Du siehst auch, dass es zwei verschiedene waren. Der hat sich auch mal verändert. Du erfährst auch das Geheimnis, warum. und auch wie der FC St. Pauli zum politischen Fußballverein geworden ist. Kein Fußbreit den Faschisten steht hier. Die erste Stadionordnung wird ausgestellt, in der in Deutschland explizit rassistische und diskriminierende Parolen verboten wurden. Und das kann man vielleicht schon sagen, dass das für uns, ist auch extra angestrahlt und so weiter, ist das genauso wichtig wie ein Pokal im BVB-Museum. Wir haben nichts gegen eine Meisterschale, aber auch solche Sachen, die an Werten hängen und die zeigen, warum der FC St. Pauli anders ist, die sind halt für uns wichtig. Wir finden es aber ausdrücklich gut, dass andere Vereine das heute auch so sehen und dass die auch in ihrer Stadionordnung Rassismus und Diskriminierung verbieten. Da waren wir aber wirklich mal Vorreiter. Ne, sportlich nicht unbedingt, aber wertemäßig oft.
Gesellschaftspolitisch unbedingt. Immer was los in dem Verein.
Ja, Wahnsinn. Ne? Hier gehen wir gemütlich am Fanladen vorbei. Das war ja das Fanprojekt, was die Fans auch selbst gegründet haben. So wie das Museum ja auch von Fans selbst gegründet wurde. Man sieht hier also auch die ganzen tollen alten T-Shirts. Ne? Also die sind natürlich auch für mich genauso schön wie die Trikots, ehrlich gesagt. Ne?
Schön alles Punk-DIY-Attitüde da.
Ja, alles da. Ist also nicht unbedingt ein Grafiker dran gewesen. Teilweise schon, aber also ist auch schön so self-made und ist deswegen irgendwie auch gerade auch heute noch irgendwie geil teilweise so. Ne?
Man kann hier richtig eintauchen und in die Braun-Weiß, in die St. Pauli-Geschichte. Es ist unglaublich. Es geht wirklich von bis 112 Jahre Geschichte. Also hier vorbeizukommen, das lohnt sich auf jeden Fall. Alle Infos findet man auf
fcstpauli-museum.de oder auch kiezbeben.de. Da stehen die Öffnungszeiten auch immer mit dabei. Ja, und kommt vorbei. Wir haben leider im Moment nicht jeden Tag geöffnet, aber Freitag und Samstag auf alle Fälle. Sonntag wahrscheinlich demnächst auch. Ja, wir freuen uns immer. Wir freuen uns auch über Mitglieder nebenbei. Für uns.
Genau, man kann auch mitmachen, oder? Wo braucht ihr Unterstützung?
Ja, wir brauchen, wie es immer so ist, beim FC St. Pauli Kohle natürlich sowieso schon mal. Wir sind ja ein selbstfinanziertes Museum. Also man darf auch spenden und einfach nur so Mitglied werden und seine Mitgliedsbeiträge zahlen. Aber tatsächlich haben wir die unterschiedlichsten Bereiche, wo man mitmachen kann. Wir haben hier bei unserer Weinbar-Crew immer die Spieltagsweinbar, ist immer komplett ehrenamtlich bestückt am Tresen, die wichtige Einnahmen für uns auch immer wieder einspielt. Wir haben den Online-Shop, wo Sachen versendet werden. Man kann natürlich hier, haben wir auch schon eben durch die Ausstellung wirbeln sehen, Menschen, die hier auch helfen, auch ehrenamtlich helfen, die Technik zu machen und alle möglichen Sachen in Stand zu halten. Und so gibt es auch hinter den Kulissen, es gibt natürlich Leute, die kümmern sich um die Zahlen und sonst was. Und wir haben auch inzwischen einen wachsenden Stab an MitarbeiterInnen, das müssen wir auch haben für den Dauerbetrieb. Aber unsere Ehrenamtlichen sorgen tatsächlich dafür, dass es uns in dieser Breite und in dieser Vielfalt nicht nur weiterhin gibt, sondern dass wir eben auch weiterhin auch wachsen können. Also ohne unsere Ehrenamtlichen wäre das Museum auch niemals zustande gekommen. Und ja, es ist ja eben auch zustande gekommen als Versprechen, den FC St. Pauli jetzt keinen Stürmer weniger oder so zu kosten. Also wenn es jetzt irgendwie jemals beim Einkauf da haken sollte, an uns liegt es nicht. Das haben wir damals versprochen. Das haben wir auch durchgezogen, ne, gesagt, getan. Deswegen also from scratch hier entstanden in der Gegengrade Museum Stadt Goliath-Wache. Jetzt haben wir auch den Rundgang wieder zu Ende gemacht. Wir stehen wieder vor den roten Fahnen und ja, vielen, vielen Dank an alle, die da mitgeholfen haben. Und ich bin selber baff, dass das echt schon 10 Jahre her ist, dass wir damit angefangen haben.
Vielen, vielen Dank, Christoph, für den Einblick, für den Rundgang und gerade jetzt in der spielfreien Zeit, in der Winterpause, da hat man die Zeit. Kommt mal vorbei, schaut es euch an, das FC St. Pauli Museum. Also ich gehe hier nochmal rum. Toll.
Ja, sehr gerne. Kommt hier rum.
Und Sven?
Ja?
Du hast dich ja eben gefragt, woher ich das schon wieder weiß.
Ja, du weißt ja immer alles.
Richtig, genau.
Weil du kennst also, wieder jemanden, der jemanden kennt. Und da, ja, ich kenne
die Leute schon. Mögen mich und unterhalten sich gerne also, mit mir.
Also wirklich, die noch, mögen mich. Also,
ich bin noch Museumspate, Sven, deswegen war ich dir da heute mal einen Schritt voraus.
Was macht man als Museumspate?
Ich versuche mich zu engagieren.
Ach so, du sorgst dafür, dass Leute, alles verstanden.
Ich möchte gerne, dass Leute wie du auch mal das St. Pauli Museum besuchen.
Super, finde ich, hast du jetzt aber, ich glaube, das Ganze.
Habe ich dich überzeugt? Nein,
na, du noch nicht, aber Alex hat mich überzeugt. Ich werde auf jeden Fall vorbeischauen. Lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen.
Und das Gute an dem Museum ist, es gibt ja wechselnde Ausstellungen. Das heißt, wenn du einmal da warst und eine Ausstellung gesehen hast, kannst du auch demnächst mal wieder hingehen, um die nächste Ausstellung zu sehen.
So ist ein guter Pate, der sorgt dafür, dass Menschen tatsächlich dann auch ins Museum gehen und das auch vor allen Dingen regelmäßig.
Genau.
Super, finde ich. Also ich finde es toll. Aber muss dazu sagen, deine Mutter hat mich schon so oft angesprochen, dass ich ins Museum gehe. Mach's und Schande auf mein Haupt, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich werde es jetzt tun, deshalb auch für Eva, die jetzt zuhört, garantiert, weil sie ist ja, sie hört ja immer den Podcast. Ich gehe ins Museum. Habt ihr jetzt geschafft? Ich werde hingehen.
Sehr gut.
So, apropos gehen, wir gehen mit großen Schritten auf die Weihnachtszeit zu, auf den Dezember zu, und wir wollen schon mal kurz ein Stück weit vorausschauen, denn auch in der Dezemberausgabe haben wir einen tollen Gesprächspartner da, einen tollen Spieler hier vom FC St. Pauli. Wir freuen uns jetzt schon auf
die Nummer 7, auf Igor Matanovic freuen wir uns, der ist zu Gast bei uns.
Ja, und er hat garantiert eine Menge zu erzählen, und da freuen wir uns jetzt schon drüber. Jetzt heißt es erstmal Danke sagen, dass ihr dass ihr uns zugehört habt, und es war wirklich sehr, sehr spannend und informativ.
Eigentlich wissen wir das ja gar nicht, ob uns jemand
zuhört. Doch, das höre ich ja.
Ja.
Es gibt ja auch Menschen, die uns schreiben. Schreibt dir keiner? Also mir schreiben die Menschen.
Ja?
Ja, ja. Was ist der Unterschied? Du gehst immer essen mit den Spielern, die uns versprechen, dass wir essen gehen, und sagst mir nicht Bescheid.
Bring doch mal so ein paar Ausschnitte mit von dem, was die dir so schreiben. Kannst du ja mal vorlesen.
Nee, das ist ja Post an mich.
Ist nicht.
Nee.
Ich darf das nicht.
Nee, das ist ja Post an mich.
Okay.
Ja, also darüber reden wir dann vielleicht. Aber ich kann das ja mal zunächst mal vorbereiten.
Für die.
Ich bin alles für die. Aber wir haben tolle Hörer tatsächlich. Und Dankeschön, dass ihr auch diesen Podcast wieder mit uns verbracht habt. Mir hat Spaß gemacht, das erste Mal auch wieder live hier in der Kollerstraße zu sein. Wirklich toll. Toll auch mit dir die Zeit zu verbringen. Du warst wieder sowas von spontan, informativ und vor allen Dingen freundlich zu mir.
Meinst du mich jetzt?
Ja, ich hab dich gemeint.
Oh, Sven.
Ja, nee.
So bist du noch hier so freundlich und sentimental.
Ja, dann bin ich auch ein bisschen. Und emotional bin ich ein bisschen, ne? Wenn ihr Vorschläge habt für unseren Podcast, wenn ihr besondere Spieler, besondere Akteure rund um den Verein und Aktionen hören wollt vielleicht.
Wenn ihr euch einen Podcast ohne Sven wünscht, dann schreibt nicht Sven, sondern mir oder Rock Antenne.
Ach ja, ja, okay, dann ich weiß gar nicht mehr. Ich wollte einfach nur sagen, danke fürs Zuhören, und wir freuen uns auf die Dezemberausgabe, wenn es wieder heißt Podcast Sun Podcast hier mit Jan-Philipp Kaller und mit mir.
Ja. Danke Sven, es war ein Fest mit dir.
Es war mir ein Fest. Apropos Fest, es ist schon sehr, sehr festlich hier mit uns. Tschüss.
Wiedersehen.
Das war Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kaller. Powered by Rock Antenne Hamburg.